NDR Info. Themen des Tages.
Mit Dirk Leukroth einen schönen Sonntagabend. Der 9. November ist ein für Deutschland in mehrerlei Hinsicht historischer Tag. Mit ihm ist Freude, aber auch viel Leid verbunden. Zum einen die Ausrufung der Weimarer Republik 1918, nach dem Ersten Weltkrieg also, dann der deutsch-deutsche Mauerfall 1989. Aber es gab eben auch den 9. November 1938, die sogenannte Pogromnacht. Damals waren in Deutschland tausende jüdischer Geschäfte, Wohnungen, Synagogen und Friedhöfe zerstört und in Brand gesetzt worden. Zehntausende Juden wurden in Konzentrationslager verschleppt. Und blicken wir in die Gegenwart, da ist unsere Demokratie abermals bedroht. Darum habe ich mit Georg Schwarte gesprochen, unserem Hauptstadtkorrespondenten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute Mittag eine Grundsatzrede zum Thema gehalten bei einer Matinee im Berliner Schloss Bellevue zum historisch wichtigen Datum 9. November. Georg, in was für einem Rahmen war das eingebettet? Stichwort Matinee.
Ja, es gab Lesungen von Schauspielern aus der jeweiligen Zeit. Der Kanzler hat heute ja vom Schicksalstag der Deutschen gesprochen, von diesem 9. November. Der 9. November 1918, Ausrufung der Ersten Republik. Der 9. November 38, die Nazi-Pogrome damals. Der 9. November 89, der Mauerfall. Und bei dieser Matinee trugen Schauspieler Gedichte, Erzählungen, Beobachtungen von Zeitzeugen von damals vor. Vom Grafen Kessler 1918, von Paul Celan 1938 und Nelly Sachs beispielsweise. Aber auch von Dichtern aus der Wendezeit, Barbara Köhler, Elke Arp, Nadja Küchenmeister, um ein Gefühl zu bekommen für das Publikum. Wie fühlten sich die Menschen damals eigentlich in dieser Zeit, an diesem Jahrestag, 9. November, der Kern der deutschen Identität ist? So hat das Frank-Walter Steinmeier dann später formuliert.
Und er hat in seiner Rede auch gesprochen von der wörtlich Selbstbehauptung von Demokratie und Menschlichkeit. Also da war der Bundespräsident quasi wieder in der Gegenwart. Wen hat er denn da, sagen wir mal, als Hauptgegner ausgemacht?
Den Extremismus, die Extremisten, die Rechtsextremisten als solchen. Das hat er durchdekliniert. Er hat eben angefangen 1918 und sagte, gucken wir auf dieses Datum und 107 Jahre später, wie ist das hier gerade bei uns im Land? Und seine Diagnose durchaus beunruhigend.
Populisten und Extremisten verhöhnen die demokratischen Institutionen, vergiften unsere Debatten, betreiben das Geschäft mit der Angst.
Ja, der Extremismus. Er hat es durchdekliniert. 87 Jahre später, dann kam die Pogromnacht 1938. Und heute sagt er, Antisemitismus in diesem Land, der ist sprunghaft angestiegen. Von links, von rechts, aus der Mitte. Und dann sagt er, ausgerechnet wir, die Nachfahren derer, die am 9. November 38 Täter waren oder Gaffer, unfähig zur Solidarität mit den jüdischen Nachbarn, weggeschaut haben. Ausgerechnet wir schaffen es nicht, diesem Antisemitismus Einhalt zu gebieten. Und ja, dann war beim 9. November 89 ein Tag der Freude, sagte er. Aber diese Freude ist gewichen. Heute eine große Unruhe in der Bevölkerung, die er wahrnimmt. Das Gefühl, wo geht die Reise hin mit diesem Land? Und er macht Tendenzen aus, die ebenfalls beunruhigend sind und die dann so klangen.
Wir dürfen nicht gleichsam hineinrutschen, erst in eine neue Faszination des Autoritären und dann in neue Unfreiheit und hinterher sagen alle, das haben wir nicht gewollt oder das haben wir nicht gewusst.
Doch, wir haben es gewusst und wir wissen es, wir können es wissen, sagte dieser Frank-Walter Steinmeier. Das war durchaus eine sehr mahnende Rede an uns alle. Schaut hin, schaut genau hin, was gerade passiert. Wir können es wissen.
So mancher warnt ja auch von den Demokratiefeinden auf der politisch linken Seite. Tut der Bundespräsident das auch?
Ich habe es eben schon erwähnt, der Antisemitismus von links, gerade an diesem Wochenende ein Thema. Der Altbundespräsident Gauck hatte es angesprochen. Der israelische Botschafter sagt, der Antisemitismus von links sei die größte Gefahr, weil er verschleiere, was er für eine Absicht habe. Und auch der Bundespräsident hat das gesagt, aber er hat generell sich das politische System hier im Lande vorgenommen, hat gesagt, der Kampf gegen Rechtsextremisten, gegen Extremisten generell, er hat den Namen AfD in diesem Zusammenhang nie ausgesprochen, aber doch wohl auch gemeint, das sei nicht nur eine Aufgabe der Konservativen. Und dann schaut er auf Mitte-Links, das heißt die Linkspartei, die Grünen, auch die SPD, und sagte, jeden Anlass zu nutzen, unliebsame Äußerungen jetzt pauschal als rechtsextrem zu diskreditieren, das sei unklug, das nütze niemandem. Da spielte er wohl auch an auf die Stadtbilddebatte, die in diesem Land ja immer noch tobt, seit der Kanzler das Wort vom Stadtbild geprägt hatte. Und dann sagte Frank-Walter Steinmeier das hier.
Es ist gefährlich, wenn Themen wie Migration und Sicherheit, wenn Themen wie Migration und Sicherheit nicht besprochen werden können, weil sofort ein Rassismusvorwurf im Raume steht.
Sagt der Bundespräsident. Es gab immer wieder Applaus zwischendurch bei den Zuschauern im Saal im Schloss Bellevue. Und die Rede ist ja auch live übertragen worden im Internet.
Unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte. Der heutige 9. November, ein historisch ambivalenter Tag für Deutschland. Daran erinnern wir heute. Wie steht unser Land da, 36 Jahre nach dem Mauerfall? Was bleibt von der vielbeschworenen Kategorie Ost und West übrig? Milat Kupay hat darüber mit Judith Enders gesprochen, Politikwissenschaftlerin, Gruppenanalytikerin und Vorstand des Vereins Perspektive hoch 3. Beim Fall der Berliner Mauer waren Sie 13 Jahre alt. Sie erinnern sich noch sehr gut an diesen Tag. Und mein Kollege hat Frau Enders gebeten zu schildern, wie sie diesen Tag erlebt hat.
Also das war für mich als 13-Jährige ein Wahnsinnsereignis, also emotional und auch, sagen wir mal, irgendwie Blick perspektiv erweiternd. Also man denkt ja immer, so ganz junge Menschen oder Jugendliche leben so ein bisschen in ihrer eigenen Welt. Aber da bin ich sozusagen so direkt in die Weltgeschichte hineinkatapultiert worden. Und es war wahnsinnig bewegend. Man sah ja, also die Tränen der Menschen, das Lachen, also die Gesichter, in die man da geschaut hat, das war irgendwie überwältigend und für einen selber auch. Ich habe da schon gespürt, also jetzt fängt ein neues Zeitalter an und ich habe dann auch wahrgenommen, dass es auch ein globales Ereignis war.
Was bedeutet Ihnen denn der Jahrestag heute?
Nun, es ist so, dass ich ganz ehrlich zugeben muss, dass der 9. November, also trotz seiner geschichtlichen Tragweite, also er hat ja positive und negative Komponenten mit den geschichtlichen Ereignissen, die Sie ja schon genannt haben, immer noch der wichtigere Tag für mich ist als meinetwegen der 3. Oktober als offizieller Nationalfeiertag der Wiedervereinigung, weil einfach der Mauerfall mit viel mehr Bildern, Fantasien und Emotionen besetzt ist und auch Erinnerungen. Und wie ich auch schon andeutete, ich meine, es war ein globales Ereignis, der Kalte Krieg ging zu Ende, irgendwie der eiserne Vorhang, der durch die ganze Welt ging, also zumindest durch Europa, ist gefallen. Und das war etwas, das konnte ich mir als DDR-Bürgerin überhaupt nicht vorstellen, dass ich das jemals in meinem Leben erleben würde. Und es ging, glaube ich, vielen anderen auch so. Im Westen hat man vielleicht darüber nachgedacht, gibt es irgendwann mal eine Wiedervereinigung oder eine Einheit. Aber in der DDR hinter der Mauer war es irgendwie undenkbar.
Sie haben in einem Interview zum Tag der Deutschen Einheit kürzlich gesagt, es sei ein großes Geschenk, dass Menschen in Ost- und Westdeutschland gemeinsam in einer Demokratie leben können. Aber diese Demokratie gerate unter Druck. Wie erklären Sie sich das als Politikwissenschaftlerin und Soziologin?
Ja, also es ist so, dass wir ja nicht nur in Deutschland sehen, dass die Demokratie unter Druck gerät, sondern in allen westlichen Ländern sozusagen autoritäre Tendenzen zunehmen. Vielleicht kann man es, wenn man es ganz lang nach hinten guckt, also auch mit dem Mauerfall in Verbindung bringen. Aber ich denke, es ist nach vorne gesehen eine Tendenz, den allen Demokratien, die sind ja in der Minderzahl auf der Welt, irgendwie immer droht. Und eine Demokratie ist eine Mitmachveranstaltung. Und je mehr man sich drin engagiert, umso stabiler wird sie wahrscheinlich. Aber wenn so Bedrohungen und Ängste zunehmen, wie zum Beispiel durch globale Ereignisse wie Kriege oder ökologische Katastrophen oder den Klimawandel, dann werden diese Ängste Menschen dazu bringen, sich autoritäreren Strömungen zuzuwenden, um diese Ängste abzubauen. Und dann muss die Demokratie wehrhaft sein und schauen, dass sie sich erhält. Also von alleine eine Demokratie erkämpfen, wie am 9. November 89, und dann ist sie da und dann bleibt sie für immer. So funktioniert es halt leider nicht, sondern das ist was wir jeden Tag irgendwie neu wieder entscheiden müssen, dass wir in der Demokratie leben wollen und was dafür tun müssen.
Wenn wir auf Deutschland blicken, da ist ja in diesem Zusammenhang eine Studie interessant, der Organisation Wissenschaft im Dialog, die zeigt, eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland nimmt eine wachsende gesellschaftliche Polarisierung wahr. Aber wenn man die Menschen näher fragt, wie sie zu verschiedenen kontrovers diskutierten Themen stehen, ja, Migration, Klimawandel, gendergerechte Sprache, soziale Ungleichheit zum Beispiel, sind die Unterschiede viel kleiner als gedacht. Wir haben eher ein Kommunikationsproblem. Wie überwinden wir das?
Ja, indem wir vielleicht unterscheiden, was sind sozusagen unsere rationalen Wahrnehmungen von dem, wie wollen wir leben, wie wollen wir unsere Gesellschaft gestalten und dem, was uns emotional anfasst. Also oft ist es so in letzter Zeit, dass das emotionale und das rationale politische Denken und Sein irgendwie vermischt wird und dass die Menschen sozusagen das nicht mehr so abgrenzen. Wo bin ich aufgebracht wegen eines bestimmten Themas und wo bin ich aufgebracht wegen der gesamtgesellschaftlichen Lage? Und ich glaube, dass alle sich ein bisschen zusammenreißen und bevor sie irgendwie sauer werden oder böse oder meinetwegen auch euphorisch nochmal denken, worüber reden wir jetzt eigentlich? Reden wir über ein Detail, was mich persönlich aufregt, weil ich so bin, wie ich bin, oder reden wir hier über das große Ganze? Und da so ein bisschen differenziert immer auf die Situation schauen und dann im Dialog schauen, wie kann ich sozusagen das, was mich bewegt, einordnen? Das ist wichtig. Und das Emotionale überwiegt, und auch die Medien haben natürlich da einen Anteil dran, dass natürlich das Emotionale gerne irgendwie am meisten Zuschauer oder Klicks erzeugt und das Rationale manchmal in den Hintergrund tritt. Also wir müssen uns alle ein bisschen bemühen, die Kommunikation zu verbessern im Sinne von unterscheiden von wirklichen realen Ereignissen und dem, was uns emotional anfasst an diesem Ereignis. Also diese Unterscheidung zu treffen, jeder und einzelne für sich, wäre wichtig.
Bei der Frage, wie wir die Demokratie bewahren, welche Rolle spielt denn dabei die jüngere Generation? Mit der befassen Sie sich ja viel in Ihrer Arbeit.
Also wir reden mal von der, die Jungen waren 1989. Aber natürlich spielt auch die jüngste Generation, die nach 1990 geboren ist, eine große Rolle. Also die Zukunft muss immer die Jugend gestalten, ne? Die Älteren latschen in ihrem Trott und die jüngeren Menschen sind aufgefordert, irgendwie neue Impulse zu setzen und auch sozusagen den Staffelstab des Gestaltens von Gesellschaft zu übernehmen. Da gibt es Generationenkonflikte, das ist normal und auch wichtig. Und gleichzeitig müssen diese Konflikte konstruktiv ausgetragen werden. Und da fällt der jungen Generation immer eine große Verantwortung zu.
So Judith Enders, Politikwissenschaftlerin, Gruppenanalytikerin und Vorstand des Vereins Perspektive Hoch 3 zum Fall der Berliner Mauer. Heute ist der 36. Jahrestag und Sie hören die Themen des Tages. Krieg und Frieden, Angst um die Demokratie, Gewalt und Sorge um das Klima und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Da hat sich die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland sehr viel vorgenommen für ihre Tagung bis zum Mittwoch. Die sogenannten Synodalen haben mit einem Gottesdienst am Morgen und Berichten der Vorsitzenden der Synode und der Ratsvorsitzenden ihr Treffen in Dresden begonnen. Ulrike Bieritz fasst den ersten Sitzungstag für uns zusammen.
Welche Antworten hat die Evangelische Kirche auf die großen Fragen dieser Zeit? Was kann sie leisten angesichts von zunehmendem Antisemitismus, Rechtspopulismus, Verunsicherung und Angst? Bischöfin Kirsten Fehrs, Ratsvorsitzende der EKD, sieht ihre Kirche in einer besonderen Verantwortung.
Den Ängsten eben nicht nachzugeben, ohne zu verleugnen, dass die Realitäten sich so verhalten, wie sie sich verhalten.
Die Saat der Angst und des Hasses dürfe nicht aufgehen.
Ich will, dass wir uns aus unserer christlichen Tradition heraus die Verzagtheit, dieses Mehltauartige, was ich wahrnehme, dass wir das ablegen und das, was viele Menschen im Moment ja auch ohnmächtig sein lässt, dass man dem auch den Hoffnungstrotz entgegenhält.
Dazu gehöre auch, Räume zu öffnen, mit denen zu reden, die anderer Meinung als man selbst seien, ergänzte die Präses der Synode Anna-Nicole Heinrich.
Wie kann Kirche für freiheitliche Demokratie und die Menschenrechte eintreten? Was sind wir bereit dafür zu geben? Wie können wir Verständigungsorte schaffen? Und welchen Beitrag traut uns die Gesellschaft zu?
Das seien die Aufgaben, vor denen Christinnen und Christen stehen. Verstummen sei keine Option.
Ich glaube, dass der Mut, immer wieder neu auch auf die Menschen zuzugehen, deren Meinungen wir nicht teilen, ist schlicht und ergreifend eine Arbeit, die jetzt dran steht. Oder die schon länger ansteht und die wir jetzt intensivieren.
Mit Blick auf die kommenden Landtagswahlen und die hohen Umfragewerte der AfD sagte Fehrs, es sei nicht richtig, dies als rein ostdeutsches Problem zu sehen. Zuhören, Räume schaffen, miteinander reden, so die Empfehlung der Kirchenleitenden. Die grüne Bundestagsabgeordnete Katrin Göring-Eckardt gab zu bedenken.
Es ist wahnsinnig schwer, auf einem Dorf in Ostdeutschland oder in manchen Dörfern in Bayern oder Hessen erstmal zuzuhören, wenn von dem Gegenüber etwas gesagt wird, was ich eigentlich nicht akzeptieren kann. Nicht als Mensch, nicht als Politikerin, nicht als Demokratin.
Morgen werden sich die Kirchenparlamentarier intensiv mit der Frage von Krieg und Frieden, Pazifismus und Verteidigungsfähigkeit befassen, wenn die sogenannte Friedensdenkschrift vorgestellt wird.
Die EKD-Synode in Dresden beobachtet von Ulrike Bieritz. Kontinentübergreifend. Im kolumbianischen Santa Marta hat heute ein Gipfeltreffen begonnen zwischen Vertretern der Europäischen Union und der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten, CELAC kurz genannt. Ziel des Treffens ist es, die Partnerschaft zwischen den beiden Staatenbündnissen zu stärken. Auf der Tagesordnung stehen Energie, Klimawandel und der Kampf gegen das organisierte Verbrechen und Korruption. Keine unwichtigen Themen, dennoch haben viele hochrangige EU-Vertreter im Vorfeld abgesagt. Deutschland wird von Bundesaußenminister Wadefuhl vertreten. Und dennoch muss man sich fragen, warum Europa so durch Abwesenheit glänzt. Sabrina Fritz mit möglichen Antworten.
Mit der Antwort, warum denn Ursula von der Leyen nicht zum Gipfeltreffen nach Kolumbien reist, tut sich ihr Sprecher sichtlich schwer.
It's quite simple, due to the quite low level of participation of heads of state at the EU CELAC summit.
Es liege also daran, dass nicht genügend High-Ranking, also wichtige Staatschefs, nach Kolumbien reisen. Als wichtig dürfen sich jetzt der deutsche Bundeskanzler Merz und der französische Präsident Macron fühlen. Sie hatten ihre Teilnahme bereits abgesagt. Von den insgesamt 60 eingeladenen Staats- und Regierungschefs kommen jetzt noch 8, 5 davon aus der EU. Darunter Spanien, Portugal und die Finnen. Schuld an diesem Affront sei der amerikanische US-Präsident Trump, vermuten die Medien in Kolumbien. Trump hatte den kolumbianischen Präsidenten Petro und seine Familie auf eine schwarze Liste setzen lassen. Vermögen eingefroren, keine Geschäfte mehr erlaubt. Wer dem Präsidenten jetzt ein Auto verkaufen will, könnte sich schon strafbar machen. Als Grund nennen die USA die Drogengeschäfte des Landes.
They make drugs. They refine drugs. They make cocaine. They have cocaine factories. They have no fight against drugs.
Sie machen Drogen, sie veredeln Drogen, sie haben Kokainfabriken, sie kämpfen nicht dagegen, so der US-Präsident. Die USA haben ihre militärische Präsenz in der Region erhöht. Boote, die nach US-Angaben Drogen an Bord hatten, wurden versenkt. Mindestens 30 Menschen starben. Hatte die EU Angst, in das Visier der Amerikaner zu geraten? Das zumindest vermutet Alberto Rizzi vom European Council of Foreign Relations, einer Denkfabrik in Brüssel. In einer schriftlichen Stellungnahme schreibt er:
Die bemerkenswerte Abwesenheit sowohl der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen als auch des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz ist ein klares diplomatisches Signal, das vor allem von dem Wunsch angetrieben wird, eine Eskalation der Spannungen mit US-Präsident Donald Trump zu vermeiden, der kürzlich den gastgebenden kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro sanktioniert hat. Dies sendet ein falsches Signal an die CELAC-Staaten. Anstatt als verlässliches Gegengewicht zur aggressiven US-Politik zu dienen, scheint der Block seine regionale Partnerschaft seiner Beziehung zu Washington unterzuordnen.
Dabei will die EU ihre Beziehungen zu Lateinamerika ausdrücklich verbessern, auch um unabhängiger von den USA zu werden. Vor knapp einem Jahr war Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Uruguay. Damals sagte sie:
We're like-minded partners.
Wir sind gleichgesinnte Partner, wir haben gleiche Wurzeln. Wir glauben beide, dass Offenheit und Kooperation der wahre Motor für Fortschritt und Wohlstand sind.
We both believe that openness and cooperation are the true engines of progress and prosperity.
Es ging damals um das wichtige Freihandelsabkommen Mercosur mit der EU und den Ländern im Süden Amerikas. Europa braucht neue Partner und dabei spielt Südamerika eine wichtige Rolle. Es geht um Geschäfte, Rohstoffe und Fachkräfte und das alles im Hinblick auf den unberechenbaren Partner im Weißen Haus. Angesichts der vielen Spannungen zwischen den USA und der EU würde es der US-Präsident vielleicht tatsächlich nicht so gerne sehen, wenn vor seiner Haustür ein großer europäisch-lateinamerikanischer Zusammenschluss stattfinden würde. Aber das will niemand zugeben. Der deutsche Bundeskanzler Merz nannte als Grund für die Absage ebenfalls zu wenig anwesende Staatschefs. Die EU schickt jetzt die Außenbeauftragte Kaja Kallas und den Sprecher der EU-Länder Antonio Costa. Doch der Affront ist nicht zu übersehen. Immerhin sind ja alle wichtigen Staats- und Regierungschefs schon auf demselben Kontinent, auf dem Umweltgipfel in Brasilien.
Und das war das Stichwort von Sabrina Fritz, denn es geht weiter. Noch eine Sitzung. Es ist mal wieder soweit. Rund 50.000 Teilnehmer aus mehr als 190 Staaten beraten in Brasilien über Lösungen für die Klimakrise. Ab morgen geht die COP30 offiziell los. Und davor schon hat sich der Gastgeber Präsident Lula als Hüter des Regenwaldes präsentiert. Er versprach ein Ende der illegalen Abholzung. Dazu wird Brasilien einen neuen Fonds zum weltweiten Schutz von tropischen Regenwäldern vorstellen. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit, wie Anne Herberg berichtet.
Der diesjährige COP-Gastgeber, Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, hatte schon beim Amtsantritt klargemacht, dass er in puncto Klimaschutz alles anders machen will als sein Vorgänger Jair Bolsonaro. Der hatte damals bei Umweltschutz und Kontrollbehörden massiv gekürzt und bekam Applaus von Holzfällern, Rinderzüchtern und Sojabauern. Lula dagegen machte Waldschutz zur Chefsache.
Ich bin bereit. Para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática.
Brasilien ist bereit, seine Führungsrolle im Kampf gegen die Klimakrise wieder aufzunehmen und alle seine Biome, insbesondere den Amazonas-Regenwald, zu schützen. Wir werden die Abholzung am Amazonas auf Null bringen.
Vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia.
Seit Beginn seiner Amtszeit hat sich die Waldzerstörung im Amazonas stark verringert, vor allem weil die Umweltbehörden gestärkt wurden. Es gibt mehr Geld, mehr Personal, mehr Kontrollen. Brasilien bislang sechstgrößter Emittent von treibhausschädlichen Emissionen, hat sich außerdem dazu verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu sein. In Berlin will der Gastgeber außerdem den bislang größten Fonds zum Waldschutz auf den Weg bringen. Allerdings haben sich auch die Herausforderungen verschoben. Während die Abholzung zurückgeht, geraten die Brandherde außer Kontrolle. Der Wald verliert an Widerstandskraft, verwandelt sich an manchen Stellen bereits in eine Art Savanne. Folge auch der klimabedingten Trockenheit der vergangenen Jahre. Doch nicht nur das trübt die ehrgeizige Klimabilanz des COP-Gastgebers. Vor wenigen Wochen indigene Proteste in Rio de Janeiro. Gerade hatte Brasiliens Umweltbehörde grünes Licht für Ölbohrungen im Norden des Amazonasbeckens erteilt. Unter strengen Umweltauflagen, wie es heißt. Das Potenzial sei riesig, glaubt der halbstaatliche Konzern Petrobras und bekommt Rückendeckung von Präsident Lula. Die Einnahmen aus der Ölförderung sollen zur Finanzierung der Klimawende beitragen, argumentiert der. Darüber kann Sueli Araújo vom Klimabeobachtungszentrum Observatorio do Clima nur den Kopf schütteln. Dass die Regierung auf Öl als Lösung ihrer Probleme setzt, ist ein riesiger Fehler und ein riesiger Widerspruch. Und das zum schlechtesten Zeitpunkt, kurz vor der Klimakonferenz. Wie können unsere Diplomaten für die Abkehr von fossilen Brennstoffen eintreten, wenn Brasilien die Ausbeutung und Förderung dieser fossilen Brennstoffe intensiviert. Damit sabotiert die Regierung die Führungsrolle, die sie bei der COP30 einnehmen sollte. Dabei steht Lula auch innenpolitisch unter Druck. Im Kongress hat er keine stabile Mehrheit. Der mächtige Agrar- und Bergbausektor dagegen großen Einfluss. Und der sägt kontinuierlich an den Umweltauflagen. Das alles zeigt, Umweltpolitik ist auch beim COP30-Gastgeber Brasilien ein Balanceakt.
Und diese Konferenz beginnt morgen, Anne Herberg berichtete. Der FC St. Pauli wollte heute in Freiburg in der Fußball-Bundesliga seine Niederlagenserie eigentlich beenden, aber Florian Neuhaus, am Ende gab es wieder niedergeschlagene Hamburger.
Ja, das kann man so sagen. Mit 1:2 verlor die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin. Für St. Pauli hat jetzt in der Liga 7 Niederlagen in Folge kassiert und damit stehen die Hamburger erstmal auf dem Abstiegsrelegationsrang. Daniel Günther mit den Einzelheiten.
Souverän und ohne Mühe beherrschte der SC Freiburg den Gast aus Hamburg bis weit in die zweite Hälfte hinein und führte nach den Toren von Suzuki und Eggestein mit 2:0. Den ersten Torschuss für die Gäste gab es nach sage und schreibe 69 Minuten und der Schuss von Luis Oppi landete im Freiburger Tor. So viel das erste Tor für den FC St. Pauli nach 486 torlosen Minuten. Und das Tor sorgte für eine spannende Schlussphase. Jackson Irvine hatte die große Chance, für den FC St. Pauli das 2:2 zu erzielen. Aber am Ende verlieren die Hamburger mit 1:2 in Freiburg und kassieren so die 7. Bundesliga-Niederlage in Folge.
Auf welchem Platz St. Pauli in die Länderspielpause geht, steht noch nicht fest. Tabellennachbar Augsburg spielt gerade in Stuttgart. Dort steht es nach 62 Minuten 2:2. Und zum Abschluss des Spieltags trifft um 19.30 Uhr noch Frankfurt auf Mainz. Und wenn die Mainzer gewinnen, rutscht St. Pauli noch einen weiteren Platz ab. Weiter abwärts in der Tabelle ging es in der 2. Bundesliga auch für Eintracht Braunschweig. Nach dem 0:2 gegen den VfL Bochum stehen die Löwen nur noch auf dem Abstiegsrelegationsrang. Es war die 8. Saisonniederlage und Trainer Heiner Backhaus musste Fragen nach seiner eigenen Zukunft beantworten.
Also ich liebe meine Mannschaft. Wir sind da unten so eng zusammen und wir haben ein extremes Band zwischen uns. Also das ist für das Vertrauen, was mir am wichtigsten ist. Alles andere kann ich nicht beurteilen, möchte ich auch nicht bewerten.
Es wird allerdings über den Trainer diskutiert. Besser lief es für Holstein Kiel. Die Schleswig-Holsteiner gewannen mit 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf und kletterten auf Rang 10. Und noch ein Blick zur Frauenbundesliga. Der HSV hat mit 1:2 gegen Mitaufsteiger 1. FC Nürnberg verloren und nur noch 3 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrang 13. Die HSV-Frauen haben weiter nur einen Sieg und haben jetzt 3 Niederlagen in Folge kassiert. Die Werder-Frauen spielen gerade gegen Leipzig. Dort steht es noch 0:0. Damit kommen wir zum Handball. In der Bundesliga gab es heute das Nordduell zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem HSV Hamburg und Tabellenführer Flensburg gewann mit 33:29. Aus Flensburg berichtet Thomas Koos.
Der Favoritenschreck aus Hamburg wurde nicht zum Stolperstein für die SG Flensburg-Handewitt. Dabei sah es zwischenzeitlich danach aus. Flensburg verspielte Anfang der zweiten Hälfte einen 6-Tore-Vorsprung. Hamburg konnte 13 Minuten vor dem Ende sogar ausgleichen, hatte aber in Torwart hat Kevin Möller den Matchwinner mit 18 Paraden.
Eigentlich eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, war auf dem Punkt. Und dann zweite Halbzeit fand ich, wir haben zu viele Fehler gemacht. Dann plötzlich laufen die HSV gegen uns, die Tempo gegen das Spiel. Und das mag ich nicht so sehr, dass wir das gegen uns bekommen.
Aber die SG fing sich nochmal und nutzte in der Schlussphase wieder die Chancen gegen einen HSV, der nie aufsteckte. Aber am Ende verdient den kürzeren Zug, bilanzierte Kapitän Niklas Weller.
Ja, der Unterschied zu den letzten Spielen ist halt ein bisschen, heute verwerfen wir schon viel. Kevin Möller hält sehr viel, wir verwerfen dann noch ein paar andere. Wir kommen halt nicht so richtig in unseren Rhythmus offensiv in der zweiten Halbzeit. Und dann wird es natürlich in Flensburg und mit der NBA-Klasse sehr, sehr schwer.
Der HSV kassierte nach zuletzt 3 Siegen wieder eine Niederlage und bleibt im Mittelfeld. Die SG Flensburg-Handewitt bleibt mit dem 33:29 Sieg weiter ungeschlagen und Spitzenreiter.
Bei Verfolger THW Kiel gab es ein Torfestival. Der Rekordmeister siegte gegen den Bergischen HC mit 43:35. Deutlich enger war es bei der TSV Hannover Burgdorf, aber die Niedersachsen feierten am Ende auch einen Sieg. 30:29 beim TBV Lemgo Lippe. Und zum Schluss noch ein Blick zum Eishockey. Die deutsche Nationalmannschaft hat den Deutschlandcup gewonnen. Zum Abschluss gewann die DEB-Auswahl überzeugend mit 3:0 gegen die Slowakei.
Soweit der Sport mit Florian Neuhaus. Und das waren die Themen des Tages am Sonntagabend. Am Mikrofon war Dirk Leukroth.